Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Hasch.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, den 2. August 2022, gleich dem 11. Monat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Trauermonats Muharram. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Arbain ist Zentrum der internationalen Widerstandsfront in der Region und der Welt. Iran, Zahl der Todesopfer der jüngsten Überschwemmungen erreicht 76. Warnung iranischen Innenministers an Afghanistan. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. Arbain ist Zentrum der internationalen Widerstandsfront in der Region und der Welt. Der Präsident der Islamischen Republik Iran betonte bei einem Treffen mit den Mitgliedern des Hauptquartiers von Arbain Husseini, Arbain ist das Zentrum der internationalen Widerstandsfront in der Region und der Welt. Am Montag bezeichnete Präsident Ebrahim Raisi bei einem Treffen mit Mitgliedern des Hauptquartiers von Arbain Husseini in Teheran Arbain als Garanten für das Überleben von Ashura und Ashura als Manifestation aller Veränderungen in der Welt der Menschheit und sagte, es ist sehr wichtig, die Arbain-Zeremonien populär zu halten und die Fähigkeiten der Menschen auf diesem Gebiet zu nutzen. Am 20. Safar 1444 nach der Hijra, gleich dem 17. September 2022, ist in diesem Jahr der Arbain-Tag, der 40. Tag nach dem Martyrium von Imam Hussein, dem dritten Imam der Schiiten und seiner treuen Gefährten in Karbala. Und aus diesem Anlass reisen Pilger aus Irak, Iran und aller Welt nach Karbala im Südirak und legen große Strecken zu Fuß zurück, um an den Arbain-Zeremonien für Imam Hussein teilzunehmen. Präsident Raisi betonte die Notwendigkeit eines besseren Managements für die Arbain-Pilger und bessere Dienstleistungen für die Reisen nach Karbala und fügte hinzu, die Regierung und die Verantwortungsträger haben die Pflicht, den Arbain-Pilgern die besten Bedingungen zu bieten. Er fügte hinzu, zweifellos werden mit der Gnade Gottes und der Fürsorge von Aba Abdullah und dem Willen der Angehörigen der Ahl al-Bayt Friede sei mit ihnen, sowie mit der Unterstützung aller Institutionen, die diesjährigen Zeremonien so großartig wie möglich abgehalten. Iran, Zahl der Todesopfer der jüngsten Überschwemmungen erreicht 76. Der Leiter der Krisenmanagementorganisation des iranischen Innenministeriums gab bekannt, dass die Zahl der Todesopfer der jüngsten Überschwemmungen in Iran auf 76 gestiegen ist. Die durch das Monsunphänomen verursachten Überschwemmungen in Iran begannen am 23. Juli 2022 und dauern noch an. Mohammad Hossein Nomi, der Leiter der Krisenmanagementorganisation des iranischen Innenministeriums, sagte am Montagabend, dass nach den jüngsten Überschwemmungen noch 16 Menschen vermisst werden. Nomi stellte fest, dass 24 Provinzen des Landes von den Überschwemmungen betroffen seien. Die Provinz Teheran habe dabei die meisten Todesopfer gehabt, gefolgt von Kerman, Yazd, مازندران، مرکزی، سیستان و بلوچستان، زوی لورستان. Der Leiter der Krisenmanagement-Organisation des iranischen Innenministeriums sagte über die Zerstörung von Wohnhäusern, dass rund 20.000 Wohnhäusern beschädigt worden seien. Davon seien rund 13.000 Wohnungen reparaturbedürftig und rund 7.000 müssen komplett renoviert werden. Warnung iranischen Innenministers an Afghanistan. Der iranische Innenminister warnte insbesondere im Zusammenhang mit einer Schießerei und dem Zusammenstoß zwischen afghanischen und iranischen Grenzschützern und sagte, eine Wiederholung solcher Vorfälle ist nicht zugunsten Afghanistans. Ahmad Vahidi, der iranische Innenminister, sagte am Montag in Teheran, dass afghanische Grenzschützer in Grenzfragen nicht berechtigt seien. Vahidi fügte hinzu, dass die afghanischen Grenzschutzkräfte in dem Gebiet, in dem iranische Bürger aktiv waren und sie diese störten, in der Annahme, dass sie Afghanen seien, seien die in dem Gebiet stationierten iranischen Grenzschutzkräfte gezwungen gewesen, die Taliban-Kräfte zu warnen. Innenminister Vahidi sagte auch, solche Vorfälle, die sich bereits wiederholt haben, sind nicht im Interesse Afghanistans und wir raten den afghanischen Verantwortungsträgern, jeden Konflikt durch die Rechtfertigung ihrer Grenzschutzkräfte zu verhindern. Am Sonntag kam es im Gebiet Shagalak im Verwaltungsbezirk Hirmand zu einem Zusammenstoß zwischen Grenzschutzkräften der Islamischen Republik Iran und Taliban-Kräften. Zum wiederholten Mal kam es aufgrund von Ignoranz und Unerfahrenheit der Grenzschutzkräfte der Taliban zwischen Afghanistan und Iran zu Differenzen und Konflikten bei Grenzfragen. Iran, Atomenergieorganisation, ordnet in Betriebnahme hunderter neuer und fortschrittlicher Zentrifugen an. Die iranische Atomenergieorganisation hat die Inbetriebnahme hunderter neuer und fortschrittlicher Zentrifugen angeordnet. Behrouz Kamadvandi, der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, erklärte am Montagabend in einem Fernsehinterview, dass der Auftrag erteilt wurde, hunderte neue Zentrifugen zu installieren, die aus fortschrittlichen IR-6 und IR-1 Maschinen bestehen. Kamadvandi fügte hinzu, diese Maßnahme wurde im Einklang mit der Umsetzung des Gesetzes strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes sowie für die Erreichung des Mindestanreicherungsniveaus von 190.000 SWU, Separative Work Unit, was die Mindestanforderung des Landes ist. Diesbezüglich wurde die Internationale Atomenergiebehörde IAEA informiert. Er erklärte weiter, wir hatten diese Maschinen installiert und die Inbetriebnahme von 500 IR-6 Maschinen ist ein Prozess von 10 bis 15 Tagen. Angesichts des anhaltenden Versagens der europäischen Länder, ihre Verpflichtungen aus dem Atomabkommen JCPOA umzusetzen, hat das iranische Parlament am 1. Dezember 2020 das 9-Artikel-Gesetz strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes verabschiedet. Die Forderung der iranischen Regierung nach einer 20-prozentigen Anreicherung erfordert die Erhöhung der Reserven mit schwach angereichertem Uran. Der Einsatz der neuen Zentrifugengeneration IR-2M und IR-6 durch die iranische Atomenergieorganisation gehört zu den Klauseln des Gesetzes strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen der iranischen Nationen. Amir Abdullahian, Borrells JCPOA-Vorschlag wird geprüft. Der iranische Außenminister sagte, Teheran prüft den Vorschlag von Joseph Borrell, dem Leiter der europäischen Außenpolitik, bezüglich des JCPOA. Am Montag hat Hossein Amir Abdullahian in einem Interview in Teheran zum aktuellen Stand der Verhandlungen über das Atomabkommen JCPOA erläutert, in den vergangenen 4 Monaten haben wir über den Vertreter der Europäischen Union mit der amerikanischen Seite Nachrichten bezüglich der Aufhebung von Sanktionen ausgetauscht und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem Herr Borrell einen Vorschlag für alle Parteien vorgelegt hat und dieser Vorschlag wird in den Hauptstädten geprüft. Er erklärte weiter, der Verhandlungsrahmen, die roten Linien und das Ziel, das wir in den Verhandlungen verfolgen, sind klar. Und nach Prüfung der Standpunkte durch Experten haben wir unsere Bereitschaft erklärt, damit die Delegationen Irans, der G4+1 und der USA zum festgesetzten Zeitpunkt ihre Diskussionen in Wien über weitere Einzelheiten detaillierter verfolgen und die Ergebnisse einer etwaigen Einigung prüfen. Das iranische Außenministerium verfolge als Verantwortlicher bei den Verhandlungen mit Sensibilität und Sorgfalt die für die Umsetzung der Rechte des iranischen Volkes notwendigen Umstände. Und es sei wichtig, dass die roten Linien Irans in den kommenden Verhandlungen vollständig berücksichtigt würden, so Amir Abdullahian weiter. Der iranische Außenminister sagte, Wir meinen es ernst mit dem Erreichen eines starken, guten und stabilen Abkommens. Und wenn die amerikanische Seite realistisch ist und die notwendige Flexibilität in den wahrscheinlich bevorstehenden Verhandlungen zeigt, wird das Erreichen eines Abkommens nicht weit entfernt sein. Die Verzögerungen durch die westlichen Verhandlungsparteien, insbesondere der Joe Biden-Regierung, die rechtswidrigen Maßnahmen der vorherigen US-Regierung unter Donald Trump und die Fortsetzung der Maximaldruckkampagne hat zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit dieses Landes geführt, zum JCPOA zurückzukehren sowie den Verhandlungsprozess verlängert. Neue US-Sanktionen gegen 6 Unternehmen unter Vorwand der Verbindung mit Iran. Die USA haben 6 Unternehmen und ein Schiff unter dem Vorwand der Verbindung mit Iran sanktioniert. Am Montag gab das US-Finanzministerium bekannt, dass Blue Cactus, ein Schwermaschinen- und Maschinenteile-Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Farwell Canyon Company mit Sitz in China, die Golden Warrior Shipping Company mit Sitz in China, die Pioneer Shipping Management Company mit Sitz in Singapur, die Zenfar PCNFR Trading Company mit Sitz in Malaysia und die Shekufei International Trading Company mit Sitz in China unter dem Vorwand der Verbindung mit der Nationalen Petrochemie Company Irans in die US-Sanktionsliste aufgenommen wurden. Auch der unter der Flagge Panamas fährende Öltanker Glory Harvest wurde in die Sanktionsliste des US-Finanzministeriums aufgenommen, unter dem Vorwand, mit der in China ansässigen Golden Warrior Shipping Company sowie mit der Nationalen Petrochemie Company Irans in Verbindung zu stehen. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, reagierte auf die neuen US-Sanktionen gegen Iran und sagte am Dienstagmorgen, »Die Sucht des Weißen Hauses nach Sanktionen und deren instrumentelle Nutzung ist ein Indikator für das amerikanische Herrschaftssystem, und der Regierungswechsel in diesem Land hat nichts an seinem Vorgehen geändert.« Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu, Verantwortliche der Biden-Administration haben Trumps Politik des maximalen Drucks wiederholt als gescheiterte und unwirksame Politik bezeichnet. Aber in der Praxis haben sie diese gescheiterte Politik fortgesetzt und sogar ausgebaut, in einem Ausmaß, dass sie diese sogar während der laufenden Bemühungen, zu den Verhandlungen des Atomabkommens zurückzukehren, diese fruchtlosen und zerstörerischen Maßnahmen nicht stoppen. Kanani betonte, erstens wird die Islamische Republik Iran entschlossen, stark und unverzüglich auf das Beharren des Weißen Hauses bei der Fortsetzung der Sanktionen reagieren und zweitens alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um mögliche negative Auswirkungen dieser Sanktionen der USA auf Handel und Wirtschaft des Landes zu neutralisieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 27 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere liebe Hörerfreunde. Wir sind heute mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir das letzte Mal über eine anziehende Natursehenswürdigkeit mit vielen Wasserquellen, einem strömenden Fluss und schönen Wäldern gesprochen, nämlich von einer Gegend namens Rijab, die 120 Kilometer nordwestlich der Stadt Kermanschah liegt und 15 Gemeinden besitzt. Und da das Dorf eine historisch-kulturelle Vergangenheit und sehr viele natürliche Attraktionen aufweist, zählt es zu einer der Tourismuszentren Irans. Wir haben auch erwähnt, dass es unter den Dorfbewohnern ähnliche Sitten und Gebräuche gibt wie in allen anderen Städten Irans, die sich jedoch manchmal bei deren Ausführung unterscheiden. Besondere Anlässe wie etwa religiöse Feiertage, das Begleiten von Hajj-Pilgern, Hochzeits- und Trauerfeiern sowie einheimische Zeremonien gehören zu den kulturellen Attraktionen Rijabs. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir über die üblichen Sitten und Gebräuche dieses Gebietes sprechen. Bleiben Sie also dran. Durch die gebirgige Lage von Rijab kommt es zu einer ständigen Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Wegen der sandsteilen Abhänge der grünen Täler in Gegenden mit kaltem Klima und der Pflanzenbedeckung in den höheren Regionen sowie unterschiedlichen Jahreszeiten wohnen die Bewohner dieser Ortschaft wie Nomaden. Ihr Nomadenleben spielt sich so ab, dass sie im Winter in ihrem Dorf bleiben und Viehzucht betreiben und im Sommer in ihre Sommerquartiere übersiedeln. In Gegenden also wie Sardeh, Sayed Mohammed, Piran, Yaran, Qale Qal'e und Abu Janeh gelegen in den grünen Bergen und Tälern von Dalahu. Das Leben der Nomaden in den schwarzen und nebeneinander gereihten Zelten in der grünen, unberührten Natur sorgt für einen noch schöneren Anblick. Liebe Hörerfreunde, die islamischen Festtage Eid al-Fitr, der letzte Tag des Fastenmonats Ramadan, und Qurban, das Opferfest, werden in dieser Region ähnlich wie in all anderen Gebieten begangen, allerdings mit dem Unterschied, dass an jenen bestimmten Tagen die Dorfbewohner ein Schaf oder ein Kuh schlachten und das Fleisch unter den armen Leuten von Rijab verteilen. Zum Fetr-Fest oder einen Tag zuvor spendet das Familienoberhaupt die Fetr-Abgabe, die Muslime zum Ende des Fastenmonats Ramadan zu bezahlen haben, an bedürftige Bewohner im Ort. Am Abend vor dem Fest ertönt aus den Lautsprechern des Dorfmoschee Koranrezitationen und am darauf folgenden Morgen früh vor Sonnenaufgang gehen die Einwohner der Ortschaft in die Moschee und zelebrieren das besondere Gebet dieses Festtages. Danach, wenn die Sonne aufgegangen ist, versammeln sich die Dorfbewohner in einer langen Reihe und gratulieren sich gegenseitig zu dem feierlichen Ereignis. Sie vergessen ihre Zwistigkeiten mit anderen Personen und schließen Frieden miteinander. Danach besuchen sie gemeinsam Familien, die im vergangenen Jahr einen Todesfall zu beklagen hatten, und beten für die Verstorbenen. Daraufhin geht jede Familie zu sich nach Hause, um zu frühstücken, denn nach dem Mahl finden die Besuche von Verwandten und Nachbarn statt. Diese Zeremonie wird in fast allen Dörfern von Rijab auf die gleiche Weise vollzogen.
Ebenso wird auch die Geburt von Prophet Mohammed im arabischen Monat Rabiul Awwal von den Bewohnern der Region Rijab äußerst groß und prächtig begangen. An diesen Tagen wird gesungen und die Gäste werden in Häusern und Moscheen mit Essen bedient und Tage und Nächte lang feiern die Leute dieser Gegend dieses große und freudige Ereignis. Die meisten Bewohner opfern Schafe und andere Tiere und verteilen das Fleisch unter den Armen. Dieser Brauch wird allerdings bei den Sodot, den Nachkommen des Propheten Mohammed, auf eine andere Weise gefeiert. Die Sodot laden alle Bewohner zu sich ein. Es findet ein bestimmtes Programm statt und es wird gesungen und Daf gespielt, wobei es sich bei Daf um eine Rahmentrommel handelt. Danach gibt es Mittag oder Abendessen. Die Bewohner von Rijab haben auch beim Empfang der Hajj-Pilger ein bestimmtes und eigenes Ritual. Jedes Jahr reisen Bewohner der Ortschaft nach Mekka in Saudi-Arabien, um dort die große oder kleine Pilgerfahrt zu vollziehen, wobei sie vor der Fahrt noch von den Dorfbewohnern begleitet werden. Bei der Rückkehr von der Wallfahrt werden sie dann mit Daf-Klängen und bestimmten Parolen empfangen. Die Bewohner stellen sich dabei in einer Reihe an den Straßenseiten auf und einer singt mit guter Stimme eine Strophe vor, wobei ihm am Ende jeder Strophe die Menschenmenge antwortet. Nach seiner Ankunft und für die Dauer bis zu einem Monat wird der Haji, wie sich der Mekka-Pilger nun nennt, von den Nachbarn und Bewohnern gruppenweise besucht und man gratuliert ihm zu seiner Pilgerfahrt. Liebe Hörerfreunde, wie wir vorhin schon erwähnt haben, besitzt die Region Rijab 15 Dörfer, die allesamt gemeinsam klimatisch und kulturell Besonderheiten aufweisen. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf Sarde vorstellen, das sich in einigen Punkten von den anderen Ortschaften dieser Gegend unterscheidet. Sarde ist die einzige Gemeinde in diesem Gebiet, in dem noch immer auf Altpersisch-Sassanidisch gesprochen wird und wo noch viele antike Bauten zu sehen sind. Aber für viele Menschen ist der Name Sarde nicht wegen seiner historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten bekannt, sondern er erinnert uns an den Angriff mit Seewaffen durch den ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein im Januar 1988, während des auferlegten Krieges gegen den Iran. Bei dem C-Angriff auf das Dorf starben 30% seiner Bewohner, etwa 275 Leute, gleich am ersten Tag. Die Überlebenden, junge und alte Personen, haben ein gemeinsames Leid. Sie haben alle einen ihrer liebsten Angehörigen verloren und trauern mit ihren Wunden, an Atemkrankheiten und Krebs leidend, um ihre Toten. Dieses Leid erzählt uns von den schlechten Zeiten des Dorfes. Das Dorf Sarde liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Kerengarb, an der Grenze von Irak und dem Irak. Im Norden erhebt sich der hohe Berg Kamar und im Westen liegt der tiefe Abgrund, von dem aus die Weide Sahab zu sehen ist. Östlich sieht man den Berg Dollau. Die Dorfbewohner sind meistens Gärtner, Landwirte und Viehzüchter. Bis 1975 lebten die Einwohner noch in der Ortschaft, die sich heute Sarde nennt. Danach baute eine Gruppe von Archäologen in einer Gegend namens Ban Gumbat Wohnhäuser, in die die junge Generation übersiedelte. So wurde das Dorf Sarde in zwei Teile aufgegliedert, Sarde und Ban Gumbat. Die meisten Menschen leben aber im Ban Gumbat. Historisch betrachtet ist Sarde ein sehr alter Ort, der auf die Zeit der Parther und Sassaniden zurückgeht. Die Burg Yazdegerd und die historischen Bauten sind Zeichen dafür. Strategisch gesehen wird durch den Berg Shah-Neshin im Nordwesten des Dorfes ein wichtiger Überblick über die Ortschaften Sarepol-e-Sahab, Qasr-e-Shirin und Grenze zwischen Iran und dem Irak geschaffen. Das Trinkwasser kommt von einem anderen Berg namens Dalahu, und zwar aus der Ruslan-Quelle, die im gleichnamigen Ort liegt. Der Wald rund um die Gemeinde ist mit Eichen und Wildpistazien bedeckt. In den Gärten wachsen Oliven, Granatäpfel, Feigen und Walnussbäume. Auch Weinstöcke gedeihen dort prächtig. Die Pilgerorte Baba Yadegar, Dawud, Seyyed Darwish und andere Sehenswürdigkeiten wie die Ruslanquelle liegen in der Nähe des Dorfes. Nun jedoch, liebe Hörerfreunde, sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amire Karimi mit dem Titel Zamane, das heißt Ära.
اگه وقتی که رو خاک خونه افتاد تن تو از تو گهواره ندیدیم تن به خون شستن تو اگه وقتی پا گذاشتی تو دل میدون مین تازه داشتیم را می رفتیم رو تن امن زمین تو را می شناسیم دلاور معنی مطلق انسان ای پلاک خون گرفته ائتلاف عشق و ایمان اگه سنگرت نبودیم تو هجوم ترکش دا تک درخت سر بریده توی اعتبار این با
تازه نسلی که هنوز میتونه باغ تازه ای بسازه به تن تو تکیه دادن این نهالای شکفته تو شکستی تا بمونیم ای پر از حرف نگفته ای پر از حرف نگفته راز بیداری باقه روح همبستگی ما عشق و ایمان و ارادت رمز پیوستگی ما تبر غریبه ها رو میشکنن دست درخت ها پانه میزار تبرزن روی خاک خونه ما شوق همبستگی دارن دست گرم شاخه هامون پشت سایه ها میلرزه تا یکی بشه صدامون سایه زشت تبرزن نمیافته روی این خاک تن به بیبرگی نمیده باقه این قبیله پاک تا تو آیت بهاری هیچ کسی حریف ما نیست پاک این دامن جای چکمه غریبه ها نیست توی اسطوره پاک همه نسلای تازه نسلی که هنوز میتونه باغ تازه ای بسازه به تن تو تکیه دادن این نهالای شکفته تو شکستی تا بمونیم ای پر از حرف نگفته ای پر از حرف نگفته
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Trauermonats Muharram. Weiterhin guten Empfang. Muharram ist der erste Monat im Mondkalender. Jedes Jahr lebt in diesem Monat intensiv die Erinnerung an den Aufstand von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, auf. Ungefähr zwei Jahrhunderte vor dem Islam trafen die Stammesoberhäupter in Mekka zusammen, um sich auf eine Benennung der Monate zu einigen. Ihr Treffpunkt war das Haus des Kilab ibn Murrah, einem Vorfahren des Propheten. Es war ein Monat, in dem die Araber Krieg als verboten betrachteten. Sie nannten daher diesen Monat Muharram und einigten sich darauf, dass am ersten dieses Monats der Jahresbeginn im Mondkalender sein soll. Als später der Prophet, Friede sei mit ihm, im 13. Jahr nach seiner Aussendung von Mekka nach Medina auswanderte, war gerade der Monat Rabiul Awwal. Und ab da wurde der erste Rabiul Awwal als Beginn der islamischen Geschichte, Kalenderbeginn der Muslime betrachtet. Wegen Verbreitung des Islams auf die Gebiete des Persischen und Römischen Reiches und aufgrund der Verträge in Sachen Frieden, Steuerabgaben und ähnlichem wurde eine genaue Festlegung des Datums notwendig. Zu diesem Zweck berief der zweite Kalif eine Beratungssitzung ein. Imam Ali, Friede sei mit ihm, schlug vor, dass der islamische Kalender mit dem Jahr beginnen soll, in dem der Prophet aus Mekka ausgewandert ist, also 622 nach christlichem Kalender, während der Monat Muharram zum ersten Monat im Mondkalender festgelegt wurde. Der erste Muharram ist also im Mondkalender Neujahrsbeginn. Er fällt dieses Jahr auf den 10. August. Bei Beginn des Monats Muharram wird jedes Mal die Erinnerung an Ashura und das Aufbegehren Imam Husseins, Friede sei mit ihm, wieder lebendig. Das Blut Imam Husseins, welches 61 Jahre nach der Hijra, in einem Monat, in dem Krieg verboten war, vergossen wurde, ist auch nach 14 Jahrhunderten immer noch frisch. Es durchströmt die Adern von Millionen von Menschen, die die Freiheit und Gerechtigkeit lieben. Für sie ist Hussein der Sohn Alis, ein Mensch, der sich gegen das Unrecht gewehrt hat und Vorbild. Die Erinnerung an den mutigen, opferbereiten Kampf Imam Husseins und seiner Gefährten schürt ihren Eifer und stärkt ihre Motivation. Wenn die Zeit sich jährt, in der Imam Hussein, der edle Enkelsohn des Propheten Gottes, in Kerbala zum Märtyrer wurde, herrscht plötzlich eine andere Atmosphäre im Iran und anderen islamischen Ländern. Überall wird daran erinnert, dass wieder Muharram ist. Spruchbänder und Fahnen und Banner mit dem Namen der Familie des Propheten hängen an den Häuserwänden. Die Menschen kleiden sich in Schwarz zum Zeichen dafür, dass der Trauermonat Muharram begonnen hat. Salam Muharram. Das Heldenepos, welches der Enkelsohn des Propheten Gottes, Friede sei mit ihm, Imam Hussein 61 Jahre nach der Hijra schuf, steht jenseits von Ort und Zeit. Dieses Epos haucht allen den Geist der wahren Menschlichkeit ein. Die Zeit, in der sich der Märtyrertod Imam Husseins jährt, erinnert an seinen unvergänglichen Kampf in Kerbala. Es war ein ungleicher Kampf gegen Yazid, den unwürdigen Herrscher seiner Zeit. Der Widerstand Husseins gegenüber diesem ungerechten Herrscher ist zur ewigen Lehre geworden. Der Imam sah das Unrecht und das Unheil in der damaligen muslimischen Gesellschaft und daher betrachtete er es als seine Pflicht, die Angelegenheiten der Muslime wieder ins Lot zu bringen. Er erklärte von Anfang an offen, dass er gekommen ist, um das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen. Denn er war Zeuge, dass die Vorgehensweise des Propheten, die Sunna, in Vergessenheit geraten war. Das Wichtigste war für diesen Edlen, dass er seine Pflichten gegenüber Gott erfüllt. Die Ashura-Bewegung hat in Wahrheit viele Seiten. Aus welchem Sichtwinkel man diese Bewegung auch immer betrachtet, sie gibt immer Edles zu erkennen. Wir begegnen der Fruchtlosigkeit Imam Husseins gegenüber dem ungerechten Herrscher und ebenso seinem opferbereiten Einsatz und seiner Selbstlosigkeit auf höchster Ebene. Eine andere Seite dieser Bewegung ist die Erhabenheit Imam Husseins. Denn obwohl er getötet wurde, ragt er stark und einflussreich hervor und hat sich mit seiner Größe verewigt. Wahre Größe gehört nur Gott, den Propheten und den Gläubigen. Ein weiterer Aspekt der Ashura-Bewegung ist die Bemühung um eine Besserung und Heilung der Gesellschaft. Mit anderen Worten, Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein großer Reformer gewesen, der bis zum Schluss an seinem heiligen Ziel festhielt. Bei seiner großartigen Bewegung spielen das Shahadat, der Märtyrertod auf dem Wege Gottes, und Mujahidat, der unermüdliche Kampf gegen den Abgott seiner Zeit, eine herausragende Rolle. Der größte Aspekt dieser Bewegung, welcher die anderen Aspekte beeinflusst, ist jedoch der Glaube an Gott und an den jüngsten Tag. Dieser Glaube hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, zu einem mutigen, unermüdlichen, einflussreichen, reformistischen Menschen und einem unvergesslichen Märtyrer werden lassen. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat mit dem Aufstand in Karbala die Menschen auf der Welt an ihre Würde und ihr Selbstwertschätzung erinnert. Mit seinem bekannten Ausspruch Heihat minna zilla, niemals Schmach, niemals Unterdrückung, erklärte er, dass er sich niemals unterdrücken lassen wird. Yazid verlangte von ihm den Treueeid, aber Imam Hussein fügte sich nicht und damit zeigte er, dass der Mensch seine Würde nicht aufgeben darf. Selbst wenn man ihm die ganze Welt versprochen hätte, damit er seinen Glauben, seine Selbstwertschätzung und seine Freiheit aufgibt, wäre Imam Hussein niemals zu dieser Schmach bereit gewesen. Wir begegnen bei seinem Widerstandskampf den edelsten moralischen Verhaltensweisen. Die Geschichte berichtet von folgendem Ereignis. Der Imam und seine Helfer war von Mekka in Richtung Kufa aufgebrochen, als 1000 berittene Soldaten unter Anführung des Hur ibn Yazid Riyahi ihm den Weg verstellten. Es war mitten in der Wüste. Als Imam Hussein, Friede sei mit ihm, sah, dass die feindlichen Soldaten durstig waren, tat er etwas Einmaliges. Er sagte zu seinen Leuten, »Gebt ihnen zu trinken.« Imam Husseins Helfer stillten den Durst der Feinde und tränkten auch ihre Pferde. Imam Hussein hätte das Heer der Feinde dursten lassen können, aber er war ein gütiger Mensch und seine Barmherzigkeit ließ nicht zu, jemandem unbarmherzig zu behandeln, selbst wenn er der Feind ist. Hussein und seine Helfer waren dank der Lehre des Islams nicht so wie viele andere, die bei Begegnung mit einem Feind Hass erfüllt, moralische Verpflichtungen mit den Füßen treten. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist eine einflussreiche Persönlichkeit in der Geschichte. Er lädt mit seiner Charaktergröße die Menschen zur Vervollkommnung ein. Anstatt sich seiner guten Eigenschaften zu rühmen, ruft er in den anderen die Neigung zu diesen Eigenschaften hervor. Imam Hussein ist wie ein Wahrzeichen für die Barmherzigkeit Gottes. Er liebte die Menschen und hatte sich zu ihrer Rettung erhoben. Der iranische Gelehrte und Märtyrer Murtaza Mutahhari schreibt, Das Leid und Unglück der Feinde des Propheten empfand dieser als schmerzlich. Allerdings begriffen die Feinde dies nicht. Auch für Imam Hussein war die Misere der Feinde schwer zu ertragen. Er wollte nicht, dass sie in dieser Miserie verblieben. Er verhielt sich während seiner Kampfbewegung voller Liebe und Freundschaft und hat zu verschiedenen Gelegenheiten den Gegnern gut zugesprochen, damit er vielleicht einen aus dieser Schar von Unglückseligen auf den rechten Weg bringt. Die Geschichte zeigt, dass einige, dem Prophet und Machtsüchtigen folgend, die Unwahrheit und das Falsche verteidigen, während andere, die Erkenntnis und Wissen besitzen, Recht und Wahrheit unterstützen. Diese beiden Gruppen haben im Laufe der Geschichte überall offen oder im Verborgenen gegeneinander gekämpft. Die unrechtmäßigen Mächte konnten mit ihrer Arroganz und Gewalt immer eine Zeit lang herrschen, aber ihnen ist es nie gelungen, die Wahrheit zu vernichten. Denn es sind Wahrheit und Recht, die in der Daseinsordnung gelten. Wahrheit und Lüge sind wie Schatten und Licht. Das Licht ist wahr und beständig und es ist auch ohne den Schatten da, selbst wenn es eine Zeit lang nicht zu sehen ist. Die ungleiche Schlacht zwischen den Herrscharen des Yazid und der kleinen Schar von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein anschauliches Beispiel von dem Kampf des Wahren gegen das Unwahre, welcher die Geschichte hindurch in verschiedenen Formen anhielt. Jedes Jahr wird mit Beginn des Monats Muharram die Erinnerung an den ungleichen Kampf wieder aufgefrischt, damit es ein Weglicht für die sei, die nach Recht und Wahrheit streben. Salam dir, Hussein. Salam dir, Monat Muharram, der alle auf der Welt in allen Zeitaltern zur Wahrheit und zum Recht herbeiruft. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.